Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir sind heute ausnahmsweise nicht im Studio, sondern in der Uni Trier. Genauer gesagt im Büro von Professor Stefan Laux, Professor für geschichtliche Landeskunde an der Uni Trier. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute über Georg Gotthard sprechen kann und anhand seiner Erfahrung und seiner Person vielleicht einen Einblick in die Situation in Trier am Ende des Jahres 1944 geben kann.
Ja, genau, 1944. Wir sind am Ende des Zweiten Weltkrieges in Trier. Es toben in der Nähe Kämpfe an der deutschen Grenze und Trier wird bombardiert. Und mittendrin ist also unser Protagonist Georg Gotthard, ein, wie Herr Laux, wie Sie es damals genannt haben, ein kleiner Mann. Und über den würden wir heute sehr gerne mehr erfahren. Ja, erste Frage. Wer war Georg Gotthard?
Ja, Georg Gotthard dürfte mit Ausnahme vielleicht nur seiner Familienangehörigen und seiner Nachfahren eine Person sein, die völlig unbekannt ist und auch niemandem in Erinnerung geblieben ist. Ich möchte mal ganz konkret antworten. Georg Gotthard war ein kleiner Mann, auch von Statur her, vielleicht 1,65 Meter groß. Er war ein Gärtner, entstammte einer Generation von Gärtnern, gehörte einem Familienbetrieb an und dort hat er gearbeitet als Gärtner. Er wurde 1905 geboren und seine Eltern unterhielten einen Gartenbaubetrieb, den er selbst aber, seine Eltern starb 1933, 1938 oder 1939 aufgab. Aus welchen Gründen, das weiß man nicht so genau. Es könnten gesundheitliche Gründe gewesen sein, ich vermute aber eher ökonomische Schwierigkeiten. Und er überschrieb diesen Gartenbaubetrieb an die Stadt Trier und im Gegenzug wurde er dort als Gärtner eingestellt.
Das heißt, wir sind da in der Zeit des Nationalsozialismus in Trier, 1938, 1939.
So ist es. Georg Gotthard wurde entsprechend eben auch, ich will nicht sagen, auf Herz und Nieren geprüft, was seine Gesinnung anbetraf. Er war aus der Sicht der Partei ein einfacher Arbeiter. Es heißt in einer Personalakte, dass gegen ihn Nachteiliges nicht laut wurde. Mit anderen Worten, der Mann war politisch unauffällig. Und ich denke, dass ausdrückliche Bekenntnisse im Sinne der Parteiideologie für einen Menschen in seinem Arbeitsfeld nicht zur Voraussetzung gemacht wurden.
Wissen wir denn, was er konkret als Gärtner im Dienste der Stadt dann gemacht hat?
Ja, in der Tat. Eigentlich hätte er eine Zuständigkeit gehabt für die Pflege der städtischen Grünanlagen. Tatsächlich aber arbeitete er im Bereich des Friedhofswesens, das in damaliger Zeit, übrigens noch sehr lange bis zur Verwaltungsreform in Trier vor einigen Jahren, eben dem Gartenbauamt unterstellt war. Und er arbeitete konkret am Hauptfriedhof in Trier, der sich ganz in der Nähe seines elterlichen Betriebes befand, den er, wie erwähnt, der Stadt überschrieben hatte.
Und warum wissen wir so viel über Georg Gotthard? Was macht diesen Gärtner und Bestatter so besonders?
Ja, was wissen wir über Georg Gotthard? Wir wissen deswegen etwas, weil sein Enkel 2023 ein kleines Konvolut von persönlichen Unterlagen Gotthards an das Stadtarchiv Trier an der Weberbach übergeben hat. Und hier von einem Nachlass zu sprechen, ist vielleicht etwas zu groß gegriffen. Dieses Konvolut beinhaltet eine kleine Klatte, über die wir gleich uns sicherlich austauschen werden, von Eintragung, einige Fotos auf seiner selbst, einige amtliche Bescheinigungen, also sehr disparates Material und der Enkel hat dem Stadtarchiv das übergeben, in der Ahnung, dass das vielleicht einmal von Interesse sein könnte. Und in der Tat, ich bin vom Stadtarchiv darauf hingewiesen worden und habe mich der Sache sofort mit großem Interesse angenommen und bin ihr nachgegangen. Und im Zuge dessen konnte ich, das war ganz wesentlich, eben im Stadtarchiv auch eine Personalakte Gotthards als städtischem Angestellten einsehen, die manche Informationen über ihn persönlich und sein Umfeld offenbarte.
Das heißt, hätte der Enkel das damals nicht an das Stadtarchiv übergeben, sondern, wie man das ja so oftmals kennt, man räumt den Dachboden auf von den Großeltern oder den Eltern, nachdem sie vielleicht verstorben sind, und er hätte das vielleicht weggeworfen, dann hätten wir auch gar nichts über diesen Georg Gotthard heute erfahren?
Das muss man so sagen, Herr Castro. Und was Sie gerade gesagt haben, das erinnert mich auch an ein anderes Erlebnis, das ich einmal gemacht habe. Der Fund eines Koffers mit Dokumenten. Damals ging es um die gescheiterte Gründung einer Universität Trier 1945-46. Das war ein durchaus vergleichbarer Fall. Und Sie verweisen damit auch auf die Zufälligkeit, der die geschichtswissenschaftliche Produktion gewissermaßen unterliegt. Also das, was man vielleicht in bestimmten Zeiten für wertlos erachtet. Ich habe mich mal mit der Zeit von Karl Marx beschäftigt und habe dann gelernt, ja, dass man im Archiv die Aufbewahrung von Bittschriften armer Frauen in der damaligen Zeit für wirklich nicht notwendig gehalten hat und sie entsprechend dann auch weggeworfen hat. Es ist die Zufälligkeit der Überlieferung und dann auch vielleicht die Zufälligkeit eines Interesses, das ich in diesem Moment entwickelt habe. Aber genauso hätte ich vielleicht diese Sache auch für irgendwie randständig und unwichtig oder vielleicht auch zu arbeitsaufwendig empfunden. Also es ist immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, was wir wissen und was uns vielleicht verschlossen wird.
Und was haben Sie jetzt da jetzt Besonderes entdeckt? Jetzt bin ich aber neugierig.
Nun, in diesem Konvolut, abgesehen von den Fotos, die immer eindrücklich sind, befindet sich eine kleine Kladde, DIN A5-Format, ein Arbeitsheft, das Georg Gotthard selbst überschrieben hat mit Leichenbuch. Und es ist eine Liste von Personen, deren Namen er aufgenommen hat im Zuge der Bergung der Toten. Denn, wie man auch an seiner Personalakte erkennen kann, war er 1944, man muss sich die katastrophale Situation in der weitgehend evakuierten und eben auch von Arbeitskräften befreiten Stadt vorstellen, war er für mehrere Dinge zuständig. Er hat die Toten geborgen, er hat sie teils transportiert, er hat dazu beigetragen, dass sie beigesetzt wurden, teils hat er Menschen umbetten müssen mit eigener Hand und er hat die Begräbnisbücher geführt, das auch noch Monate nach den großen Bombardements in den späten Dezembertagen.
Sie erwähnen gerade die Bombardements, das heißt, der Georg Gotthard hat natürlich 38, 39 angefangen mit seinem Dienst bei der Stadt Trier. Der Zweite Weltkrieg bricht dann unmittelbar danach dann ja dann aus, 1939. Und Trier ist davon ja dann betroffen. Einige Jahre später, 1944, die Stadt wird bombardiert. Georg Gotthard ist mittendrin in diesem Geschehen. Was ist denn da eigentlich überhaupt passiert? Warum ist Trier überhaupt bombardiert worden?
Ich denke, hierfür gibt es zwei Erklärungsansätze. Der eine hängt maßgeblich damit zusammen, dass Trier eine frontnahe Stadt geworden ist. Um nur ein Datum zu nennen, am 21. Oktober 1944 ist Aachen eingenommen worden. Die alliierten Truppen, die ja im Juni in der Normandie gelandet waren, drängten auf den Rhein zu. Da war Trier ein Zwischenposten, würde ich sagen, von durchschnittlicher strategischer Bedeutung. Die Bedeutung Triers aus der Sicht der Alliierten lag vor allen Dingen in der infrastrukturellen Situation der Stadt mit den Bahnknotenpunkten nach Köln und nach Saarbrücken, außerdem nach Koblenz. Am 16. Dezember 1944 begannen deutsche Truppen die im Deutschen sogenannte Ardennenoffensive. Die startete im Süden aus, direkt vor den Toren von Trier. Und so muss man sagen, dass Trier vielleicht unerwartet für manche eine unmittelbare Kriegsentwicklung bevorstand. Es gibt auch noch eine andere Erklärung, die ist vielleicht eine irrationale. Es wurden förmlich alle auch nur denkbaren Ziele angegriffen aus möglicherweise auch psychologischen Motiven, die deutsche Bevölkerung eben in den Frieden zu zwingen. Wir wissen auch von Ersatzzielen, die mehr oder minder zufällig bombardiert wurden. Das mag auch in Trier anfangs der Fall gewesen sein. Beim schweren Bombardement am 23.12. war es dann so, dass die Wetterverhältnisse eine direkte Ansteuerung der Stadt ermöglichten. Und so ist es vielleicht mit einer gewissen Zufälligkeit dahin gekommen, dass eben auch Trier ganz am Ende des Krieges, das man freilich noch nicht klar vor Augen haben konnte, schwer beschädigt wurde.
Trier war ja nicht die einzige Stadt in der Region, die bombardiert wurde. Auch Bitburg, Prüm und Wittlich wurden bombardiert. Aber wie groß war denn das Ausmaß der Zerstörung in Trier damals?
Wenn man die Ausmaße von Zerstörung im Krieg, das gilt nicht alleine für den Zweiten Weltkrieg, bemisst, dann gerät man in ein gewisses Dilemma. Nämlich insofern, als man unweigerlich zu einer zahlenmäßigen Aufrechnung kommt. Da ist das Schicksal der Menschen, ihre Lebenswelt, wenn man so will, der Kinder, der Alten, der Frauen, aller Betroffenen sehr weit weg. Wenn man sich aber darauf einlässt, diese Zerstörungsmaßstäbe miteinander in ein Verhältnis zu setzen, dann muss man sagen, dass Trier nicht zu den am allerschwersten zerstörten Städten gehörte. Besonders schwerwiegende Beispiele sind, wie von Ihnen erwähnt, zwei Brücken, Wittlich möglicherweise auch, Prüm haben Sie zu Recht erwähnt. Man sollte insbesondere Düren nennen, das meines Wissens den Nimbus der wohl am schwersten zerstörten deutschen Stadt hatte. Gemessen an diesen Dimensionen, aber wir können auch anderswo hinblicken, Ihnen ist selbstverständlich der Fall Dresden, vielleicht auch Kassel vor Augen stehend, ist Trier mit nach dem Krieg geschätzten 41% Zerstörungsgrad irgendwo im Mittelfeld. Das mag auch die Zahl der zu Tode gekommenen Menschen betreffen. 420 Tote hat Adolf Welter, ein verdienter Lokal- und Heimathistoriker, namentlich identifiziert. Aber das sind Schicksale, die ungeachtet der Verhältnismäßigkeit eine Beachtung und auch eine Anteilnahme verdienen. Und im Übrigen muss man bedenken, dass die Stadt Trier dem Anspruch nach ja hatte evakuiert sein sollen. Eine Stadt von rund 85.000 Einwohnern, die am Ende, das weiß niemand so ganz genau, noch 3.000 bis 5.000 Anwesende zählte. Das waren deutlich mehr als von der Parteiführung, konkret dem Gauleiter, vorgesehen. Also wir haben verschiedene Indizien dafür, dass sich viele Menschen noch in den letzten Kriegswochen, ab Dezember war der Evakuierungsaufruf mit Zwang verbunden, dass viele Menschen sich der Evakuierung widersetzt hatten.
Das heißt, die Stadt hätte eigentlich komplett geräumt sein sollen, mit Ausnahme jetzt von Polizei oder Feuerwehr oder Soldaten. Aber es sind viele immer noch in der Stadt gewesen. Es waren ja auch Frauen und Kinder dabei. Und Georg Gotthardt hätte doch auch nicht bleiben müssen.
In der Tat. Also die Vielzahl von definitiv nicht für infrastrukturelle oder Rettungsmaßnahmen in Frage kommender Menschen fällt auf. Wir haben auf der Grundlage der Erhebungen von Adolf Welter festgestellt, dass 176 der 420 mindestens nachgewiesenen toten Frauen waren. Die Zahl der Kinder ist schwieriger zu ermitteln, aber es ist evident, dass viele die Stadt nicht verlassen wollten. Warum wollten sie das nicht? Vielleicht hatten sie schon die Evakuierung im Ersten Weltkrieg miterlebt. Vielleicht haben sie eine große Skepsis oder auch Ablehnung gegenüber den Parteiinstitutionen an den Tag gelegt, denen sie nicht Folge leisten wollten. Vielleicht waren sie von großer Unsicherheit gegenüber dem Aufnahmegebiet erfüllt. Das sollte Thüringen sein. Vielleicht aber hat auch dieser Evakuierungsprozess, der bis zum 18.12., also unmittelbar bis zu den großen Bombardierungen reichte, rein organisatorisch nicht funktioniert. Darüber gibt es überhaupt keine Forschung. Wir sind darüber mit Ausnahme weniger individueller Stellungnahmen im Grunde uninformiert.
Und der Georg Gotthardt, der nicht hätte bleiben müssen, ihm war es, glaube ich, freigestellt. Er ist trotzdem geblieben in der Stadt.
In der Tat. Und ich habe leider keinen Beleg dafür, warum er geblieben ist. Ob er das aus ideellen Motiven getan hat. In der Tat, er hatte sogar die Aufforderung, die Stadt zu verlassen. Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass die Trierer Stadtverwaltung, der er ja angehörte, wenn auch nicht als Verbeamteter, sondern als Arbeiter, dass die Trierer Stadtverwaltung sich bis auf einen Rumpf schon Mitte des Jahres 1944 aus Trier verfügt hatte, nach Traben-Trarbach, nach Altenkirchen. Dort wurden übrigens auch viele Akten verschifft, was ein großes Problem ist, denn die sind größtenteils verloren gegangen. Auch die Bezirksregierung war ausquartiert und hatte sich nach Bernkastel verfügt. Es war also ein ganz kleiner Stab, unter ihnen der Oberbürgermeister Konrad Gorges, der dann Anfang 1945 noch zu NS-Zeiten nach Koblenz abgeordnet wurde. Also zurück zu Georg Gotthardt, er hätte bleiben können, ob er es aus familiären Motiven tat oder nicht, ist ungewiss. Er hatte zwei Kinder, er war verheiratet seit 1933, aber vielleicht wollte er auch einfach an seiner Arbeit festhalten. Georg Gotthardt, das sei noch zu seiner Person erwähnt, war körperbehindert, das war ihm auch attestiert worden. Er hatte als junger Mann eine Typhuserkrankung, infolgedessen eine Verkrüppelung seines Rückgrats, was seine harte körperliche Arbeit als Friedhofsgräber noch umso beeindruckender macht. Also die Frage lässt sich nicht beantworten. Vielleicht darf man ihm attestieren, dass er, ein kleiner Mann, seine Pflicht erfüllt hat und auch hart im Nehmen war. Ein Mann mit Courage, sehr arbeitsfähig, ungeachtet der eigentlich persönlich sehr eingeschränkten Möglichkeiten.
Die Evakuierung einer ganzen Stadt ist natürlich ein Riesenunterfangen. Wohin sind denn diese 80.000 Evakuierten eigentlich gegangen? Ich meine, die Front rückt ja immer weiter nach Osten vor.
Ja, also es gibt über die Evakuierung der Trierer keinerlei Forschungen. Dem Anspruch nach sollte der nationalsozialistische GAU Thüringen als das Evakuierungsgebiet schlechthin aufgebaut werden. Das lag am Prestigebedürfnis des dortigen Gauleiters. Solche Dinge spielten in damaliger Zeit eine Rolle. Vor allen Dingen waren aber die nationalsozialistischen Gaue im Nordwesten, die in stark bevölkerten Düsseldorf, Raum Wuppertal und so, sollten en bloc nach Thüringen versetzt werden. Aber es sind mehrere Züge von Trier jeden Tag ausgegangen nach Weimar. Und möglicherweise ist auch die Städteverbindung Triers nach Weimar hier in einem bestimmten Zusammenhang zu sehen. Aber selbst darüber wissen wir gar nichts Genaues, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Kurzum, ich muss Ihre Frage stehen lassen, wie ist es vorstellbar, dass zehntausende Menschen von einer Stadt in die andere transportiert werden? Im Übrigen auch unter welchen Sicherheitsbedingungen geschieht das in dieser Kriegszeit? Es wäre nur plausibel anzunehmen, dass sich mancher eben auch der Evakuierung versperrt hat, weil er Angst vor dem Transport nach Thüringen hatte.
Ich kann mich auch erinnern, es gab damals ja auch einen Spruch der Nazis, mit der sie quasi dann auch dann quasi positiv vermerken wollten, dass man die Menschen Sicherheit bringt, der aber wiederum unfreiwillig halt eben für die Menschen wahrscheinlich ganz anders gewirkt haben muss. Sie haben es in einem Aufsatz erwähnt.
Wir kommen aus Köln, Aachen und Trier. Führer, wir danken dir. Das soll eine Aufschrift gewesen sein, das habe ich der thüringischen landeszeitgeschichtlichen Literatur entnommen, mit dem manche Waggons beschriftet worden sind. Das sollte also einen propagandistischen Effekt haben, der aber in eine gegenteilige Wahrnehmung umgeschlagen ist. Insofern als diejenigen, die sich durch den Verlust ihrer Heimat betroffen sahen, ja, wohl mit Häme erfüllt sahen gegenüber dem, was ihnen der liebe Führer eingebracht hatte.
Zurück zu Gotthardt. Er überlebt diese Luftangriffe. Das waren ja drei Angriffe hintereinander. Nicht nur am 23., sondern ja auch noch in zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Auf Ruwa gab es, glaube ich, dann auch noch einen schweren Luftangriff. Auf Falzel ja auch noch. Also, wie gesagt, schlimme Zeit. Mit vielen Toten. Sie haben es erwähnt, 420. Und der Georg Gotthardt macht sich dann an die Arbeit, angeordnet oder freiwillig, wahrscheinlich auch mit anderen Helfern, um diese Toten oder Verletzten zu bergen. Wie muss man sich das damals vorstellen, diese Stadt nach diesen Luftangriffen?
Ja, in der vereinzelten lokalgeschichtlichen Literatur bekommt man das Bild vermittelt, dass in dieser Katastrophensituation doch geregelte Umstände fortbestanden hätten, dass also die technische Nothilfe, die Feuerwehr, die Polizei alle dazu beigetragen hatten, die Opfer zu bergen und sie in angemessener Form zu registrieren, zu identifizieren und auch beizusetzen. Man muss wohl sagen, das ist ja Wunschdenken. Es war eine chaotische Situation. Es fehlte an Personal, es fehlte an Räumungsgerät, es fehlte an Kraftstoff und es fehlte sicherlich auch an Linienführung. Das heißt, man muss wohl davon ausgehen, dass es Ad-hoc-Handeln war. Jeder, der anpacken konnte und auch wollte, hat die Menschen geborgen, vielleicht in Einzelfällen noch retten können. Georg Gotthardt war, wie anfangs erwähnt, hier an mehreren Stellen tätig und eben auch teilweise mit dem Abtransport, teilweise waren es Fuhrunternehmen, die die Menschen zur Leichenhalle am Hauptfriedhof gebracht hatten. Dort hatte er übrigens seine Dienstwohnung. Gotthard hat sie dann mit einer kleinen Zahl von Friedhofsmitarbeitern identifiziert. Das müssen infernalische Umstände gewesen sein. Es gibt einen Bericht im Nachlass Gotthards seines unmittelbaren Vorgesetzten Karl Plattner, der nach Kriegsende Gotthard ja ein Zeugnis quasi ausgestellt hat. Und ihm, und hier spielt der Zweck dieses Leichenbuches mit rein, ihm einen Nachweis für seine Tätigkeit geliefert hat, auf das Gotthard gegenüber der Stadt Trier das von ihm beanspruchte Gehalt erhalten würde. Das war nämlich der Zweck dieses Leichenbuches. Zurück aber zur Situation selbst. Die Menschen waren zu Dutzenden, wenn nicht Hunderten, in der Leichenhalle ausgelegt und mussten identifiziert werden. Ich möchte gar nicht auf die dort geschilderten Details eingehen, kann nur sagen, man hat nur unter Alkoholzuführung diese Situation ertragen können. Das galt für nicht alleine Gotthard. Und er hat dann an der Seite einer kleinen Zahl von Totengräbern, es waren aber bis Kriegsende nachweislich auch Zwangsarbeiter beteiligt, die Menschen unter die Erde gebracht, unter Bedingungen, die wirklich haarsträubend gewesen sind. Das war teilweise nächtens, der Boden war gefroren. Man hat dann versucht, ihn durch Sprengungen aufzulockern, weil er einfach nicht zu öffnen war, hinlänglich tief. Und dann die Toten in Gräberfeldern, ja in Massengräbern muss man sagen, beigesetzt. Die heutigen Grabsteine, die wir auf dem betreffenden Gräberfeld auf dem Hauptfriedhof sehen, sind nachträglich aufgesetzt worden.
Die Aufräumarbeiten in Trier haben ja auch sehr lange gedauert. Wie lange hat denn die Bergung der Toten überhaupt gedauert?
Die Bergung der Toten könnte bis Ende der 40er, sogar Anfang der 50er Jahre gedauert haben. Wir wissen von Kriegen, dass man immer wieder tote Menschen findet. Ich kann im Einzelnen jetzt nicht rekapitulieren, ob es möglicherweise an zentralen Punkten in Trier noch Funde gegeben hat. Aber Gotthard hat sein Leichenbuch, dieses Arbeitsbuch, als was ich es ja beschrieben hatte, weitergeführt und hat sukzessive immer wieder neue Eintragungen gemacht. Und bis Ende 1946 war das Gros der Menschen gefunden. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass die Trümmerbergung in Trier möglicherweise langsamer noch vonstatten ging als in vergleichbaren Städten und bis in das Jahr 1948 hineinreichte, dann kann man sich vorstellen, dass immer wieder auch tote Menschen oder auch deren Körperteile in den Trümmern aufgefunden wurden.
Er hat ja auch in seiner Kladde auch immer wieder Einträge, da steht drin namenlos. Also Leute, die zumindest er damals nicht identifizieren konnte. Was wissen wir denn eigentlich konkret über die Opfer dieser Luftangriffe? Ich weiß, dass zum Beispiel in St. Emilien, das ist ein Hospital in Trier, was damals einen Bombentreffer abbekommen hat, wo zahlreiche Menschen damals gestorben sind im Keller.
Ja, in St. Emilien die Ordensschwestern, je nach institutioneller Zugehörigkeit, wenn also Todesopfer in einem bestimmten Gebäude lebten, arbeiteten und damit eben halt auch registriert waren, ist es relativ leicht gewesen, sie dann auch zu identifizieren. Es werden ja auch Begräbnisakten geführt. Gotthard selbst hat ab Februar 1945 diese Akten in eigener Person auch führen müssen, weil sein Vorgesetzter ausgefallen war. Die Menschen, die aber geflüchtet waren vor den Luftangriffen, beispielsweise in die sogenannte Villa Sharp, die dort also nicht eigentlich ansässig waren, sondern den nächstbesten einen Sicherungspunkt angesteuert haben, die waren desto schwerer zu identifizieren und in der 1998 von Adolf Welter veröffentlichten Darstellung über die Kriegsopfer Triers sind eben auch deshalb zahlreiche Personen aufgeführt, die nicht zweifelsfrei oder auch vielleicht gar nicht namentlich identifiziert sind, ja. Wobei Adolf Welter mit Hilfe von Standesamtsregistern und fortgesetzten Detailrecherchen doch noch mancher Person nahegekommen ist. Für Gotthard selbst in dieser überaus bedrängten Situation waren die Möglichkeiten der Personenidentifizierung aber sehr beschränkt.
Das heißt, wir haben also hier einen, um nochmal Sie zu zitieren, einen kleinen Mann, in der Weltgeschichte, der also seine Arbeit tut, der also diese Toten birgt und der darüber aber ein Buch führt, ein Leichenbuch, was ja halt bei uns hier im Stadtarchiv deponiert worden ist vom Enkel von Georg Gotthardt. Und das hat er, wie Sie gerade auch erwähnt haben, aus einem bestimmten Grund angelegt, nämlich quasi um seine Arbeit auch zu rechtfertigen. Was ist denn da passiert nach dem Krieg?
Nun, also es war eine Rechtfertigung ganz im pragmatischen Sinne eines Arbeitsnachweises. Georg Gotthardt war gelernter, ausgebildeter Gärtner und er hatte offenbar schon kurz nach Beginn seiner Diensttätigkeit darum zu kämpfen, das ihm zustehende Gehalt zu beziehen. Der oberste Vorgesetzte der Behörde, Rettig hieß der Mann, äußerte sich in einem Bericht darüber, dass ihm ja gar keine qualifizierten Leute zur Verfügung stehen. Offenbar meinte er damit auch Georg Gotthardt, vielleicht in Anspielung auf seine Behinderung. De facto war Gotthardt Gärtner und wollte eben auch als ein solcher tariflich eingestuft werden. Nach dem Wiederaufbau der Zivilverwaltung konfrontierte die Stadtverwaltung Gotthardt damit, dass er einen Nachweis beibringen solle über deine geleistete Arbeit. Und so kam er in die heute, denke ich, skurril anmutende Situation, ja, dass er angesichts einer Arbeit, die er unter Artilleriebeschuss des Nächtens unter Fackelschein in ständiger Lebensgefahr betrieben hatte, nun einen detaillierten Arbeitsnachweis beibringen musste, um das ja von ihm beanspruchte Geld zu bekommen. Tatsächlich war die Situation Gotthardts aber noch schwieriger. Er wurde von einzelnen Personen im Umfeld der Friedhofsverwaltung angefeindet und schlecht gemacht. Da war möglicherweise Konkurrenz, Kampf, Neid im Spiel. Es drohte ihm sogar der Verlust seiner Beschäftigung. Davon hat die Stadt aber abgelassen und ihn 1960, war er also 55, 56 Jahre, nachdem er einen Arbeitsunfall, er war vom Stuhl gefallen, erlitten hatte, hat man ihn für arbeitsunfähig erklärt und er trat dann 1960 nach einer langen Vorgeschichte von Streitigkeiten und unerfreulichen Erfahrungen, von einer Würdigung seiner Arbeit kann wohl überhaupt keine Rede sein, schied er dann 1960 aus den städtischen Diensten aus.
Und er ist kurze Zeit darauf dann auch gestorben?
Er ist 1965 in der Tat gestorben. Er hat dann als älterer Mensch schon Gelegenheitsjobs, wahrscheinlich um seine Familie noch weiter zu finanzieren, wahrgenommen. Und er ist an der Paulinstraße, dort arbeitete er als Wächter in einem Autohaus, von einem aus der Verankerung gelösten Tor erschlagen worden und am 14. Oktober 1965 im Mutterhaus der Borromäerin gestorben.
Das ist jetzt fast 60 Jahre her. Der Tod von Georg Gotthardt. Sie haben es eingangs erwähnt, ein Zufallsfund, dass der Enkel diese Kleider übergeben hat, dass Sie darauf aufmerksam gemacht wurden, dass Sie die jetzt aufgewertet haben. Es gibt einen Aufsatz von Ihnen zu Georg Gotthardt im Kurtrierischen Jahrbuch, Jahrgang 2024, der noch viel mehr Details dazu nennt, auch weitere Fotos. Wie ist denn die Person des Georg Gotthardt einzuordnen im Zuge dieser ganzen Recherche und Forschung dieser ganzen Epoche?
Nun, er gehört alles andere als zu den prominenten Menschen. Er hat sich sicherlich, ohne im Entferntesten dieses Ziel zu setzen, dadurch, dass er etwas verfasst hat, was dann wiederum durch einen Zufall an eine städtische Registratur gewissermaßen gelangt ist, hat er sich verewigt. Aber die unbekannte Zahl der anderen kleinen Menschen, die keine Zeugnisse hinterlassen haben, und deren Reminiszenz vielleicht und wenn überhaupt im jeweiligen familiären Umfeld verblieben ist, die sind uns unbekannt geblieben. Die Erinnerung an diese anderen ungezählten kleinen Menschen wird vielleicht nur dann erhalten bleiben, wenn es Initiativen gibt, auf sie zuzugehen, ihre Stimmen zu hören und zu sammeln und zusammenzuführen. Ich weiß, dass der Trierische Volksfreund hierzu einen Beitrag leistet, indem er aufruft, eben Zeitzeugen oder unmittelbare Nachkommen sich an die Redaktion zu wenden. Ich finde das eine sehr, sehr honorige und notwendige Arbeit. Wir müssen diese Arbeit machen. Wir alle wissen, dass diese Generation beinahe verschwunden ist. Die Nachkommen sind aber diejenigen, die noch, wenn auch oft gefiltert, Erinnerungen weiter transportieren und vermitteln können. Auch die Erinnerung, die nicht auf einem unmittelbaren Erlebnis aufruht, ist ja ein Thema der historischen Forschung. Und die offizielle Geschichtsschreibung gewissermaßen hat lange es eher vermieden, sich in diese Tiefen der Sozial- und Alltags- und Realitätsgeschichte niederzulassen. Man versucht, da jetzt weiterzukommen, aber in Trier ist der Stand des Erreichten doch sehr bescheiden, muss ich sagen.
Es gibt dazu auch noch ein aktuelles Beispiel. Ich hatte bei der Präsentation Ihres Aufsatzes auch mit Adolf Welter kurz Kontakt. Sie hatten ihn gerade erwähnt. Er hat viel zu diesem Thema ja auch mit recherchiert und er wies mich dann auf ein Foto hin. Und er meinte, das ist ein Foto von den Bergungsarbeiten, und er meinte, das seien Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter gewesen, die dort halt mit anpacken mussten unter Aufsicht eines deutschen Offiziers. Das heißt, auch da gibt es noch weitere Geschichten zu erzählen, möglicherweise, die vielleicht nicht bekannt sind oder noch nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit.
In der Tat, und das Thema Zwangsarbeiter rührt an die Sensibilität des Regimes eben auch im Hinblick auf die lokalen Kräfte und die Bevölkerung, wenn man so will. Und diese Zwangsarbeiter wurden beschäftigt von Trierer Unternehmen, von der Kirche und sicherlich von offizieller Parteiweisung. Das ist ein sehr komplexes Bild. Es gehört, wenn man so will, zu den unerfreulichen Erscheinungen des Regimes des Nationalsozialismus. Dazu gehören auch die Arisierung, über die wir heute immer noch so gut wie kaum etwas wissen. Dazu gehört auch das Wahlverhalten, das politische Verhalten der Bevölkerung, das nach 1945 in der Zeit der sogenannten Bonner Republik doch sehr harmonisch angestrichen wurde, in der Darstellung eben auch dieses konfessionell-katholischen Milieus. Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dieses Bild zu prüfen, es neu zu zeichnen, nach Quellen Ausschau zu halten, nach amtlichen Quellen, aber nach Möglichkeit eben halt auch nach diesen Quellen, die sich in der Tiefe der damaligen Zeit gewissermaßen befinden.
Herr Lox, vielen Dank für das Gespräch. Und mehr erfährt man, wie gesagt, im erwähnten Aufsatz von Ihnen im Kutrischen Jahrbuch. Und Sie erwähnten auch unsere Serie der Redaktion Schicksalsjahre 44-45 zu finden auf volksrund.de/wk2.
Ja, mehr Infos generell auch zum Thema Zweiter Weltkrieg in der Region Trier findet ihr auch auf volksfreund.de/porta. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns Ideen oder Kritik da lassen wollt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Herr Professor Laux, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke auch für die Gelegenheit, hier bei Georg Gotthard zu sprechen. Und es hat mich sehr gefreut, mich mit Ihnen zu unterhalten.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.